WDR 5. Neugier genügt. Mit Julia Schöning.
Also ich mag ja irgendwie diesen Zen-Gedanken, dass alles im Fluss ist und die Luft, die wir atmen, uns alle verbindet. Das hat sowas Beruhigendes. Doch dann habe ich irgendwann auch gelesen, dass 95% von uns angeblich ungesund atmen. Wie geht denn das? Unsere Atmung folgt doch einem einfachen Mechanismus, der uns nach dem ersten Schrei ins Leben führt und mit dem letzten Hauch aus diesem wieder entlässt. Doch unser Atem ist viel mehr als das, sagt mein Gast in der Redezeit. Ein Barometer emotionaler Befindlichkeiten sei er, Träger von Lebensenergie. Und vor allem sei er eins, die Verbindung zwischen Körper und Geist. Wir müssen ihn nur bewusster einsetzen. Wie, das verrät sie uns jetzt. Ich freue mich sehr, dass sie uns zugeschaltet ist aus Düsseldorf, die Atemtherapeutin Gerdi Schulte. Schönen guten Tag, Frau Schulte.
Guten Tag, Frau Schöning.
Dieses mit dem ungesund Atmen oder dem falschen Atmen. Ist es tatsächlich so, dass Sie auch sagen würden, etwas ganz Selbstverständliches, nämlich unsere Atmung, die kann man ganz falsch einsetzen?
Es geht gar nicht um falsch oder richtig. Es geht nur darum, wenn wir in Stresssituationen sind oder Angst haben oder Kummer oder ungeduldig sind, atmen wir anders. Wenn wir ganz entspannt sind, das ist ja ein wunderbarer Zustand, dann atmen wir ganz natürlich mit der natürlichen Atmung. Die Erfahrung ist aber, dass wir eigentlich von Kind an schon irgendetwas erlebt haben, was unseren Atem vielleicht erstarren lässt, oder es ist etwas, wo wir zu schnell oder zu flach atmen, weil wir in bedrängten Situationen sind. Man nennt das ja auch eine Entwicklungstrauma und ich glaube, wir sind alle da irgendwo mit befasst. Also je nachdem, in welcher Familie man aufgewachsen ist, fängt es eigentlich schon an, dass wir als Kind Atemmuster entwickeln.
Bevor wir in diesen therapeutischen Aspekt eintauchen, den Sie erwähnt haben, müsste dann ja jetzt eigentlich vermutlich die Zeit, in der wir sind, also prädestiniert dafür sein, dass wir ungesund atmen, also zu schnell atmen, weil wir uns in einer Stresssituation befinden, oder?
Ja, ganz genau das. Also letztlich ist das nur eine Verstärkung von Themen, die wir eh in uns haben. Ja, also jetzt kommt es nur noch dazu, dass wir jetzt nicht wissen, was ist das mit uns gerade, mit dem Corona. Man kann es nicht sehen, nicht riechen, nicht hören. Das Kontrollsystem ist ganz verwirrt. Wir sind auch ein Stückchen in Ohnmachtsgefühlen von Hilflosigkeit. Was mache ich jetzt? Die Informationen sind widersprüchlich manchmal. Also man weiß dann einfach auch nicht, was ist das. Und in dem Moment setzt natürlich unser Atem mit ein. Das heißt, er wird flacher, wird enger, also auch im Brustgefühl wird es enger. Und das vegetative Nervensystem setzt ein. Vielleicht werden wir dann ganz unruhig und springen im Sympathikus an, also im Nervensystem, das ja unmittelbar verbunden ist mit unserem Gehirn und mit unseren Gefühlen. Und wir haben nicht mehr den Ausgleich auf die andere Seite im Parasympathikus, der uns ja Ruhe und wieder Geborgenheit und etwas gibt, was den Körper wieder in Ausgleich bringt.
Das heißt, die Atmung beispielsweise, die man in den Yogakursen lernt, also auch diese tiefe Atmung in den Bauch, ist eigentlich das, was wir viel zu wenig im Alltag praktizieren?
Ja, also es gibt verschiedene Atemformen und auch Atemschulen natürlich. Aber hier reden wir ja von der Atemschule im Yoga, also das Pranayama. Das heißt ja einen Wechselausgleich machen, auch also aus dem Bauch natürlich, aber auch die Nasenatmung, die Sie auch erwähnt haben. Das bedeutet eigentlich, dass wir mehr Kontrolle über unsere Lebensenergie finden wollen. Und Ziel der Übungen ist eigentlich, die Beruhigung zu machen, also der Atmung und der Gefühle. Also die Übungen dienen dazu, den Körper zu reinigen und zu harmonisieren. Das ist auf jeden Fall gut, aber es wird ja im Alltag nicht gemacht. Das ist ja etwas, was man dann beim Yoga macht, was wunderbar ist. Aber es gehört eigentlich dazu, dass wir in dem Atem in uns bleiben. Und zwar in unserem Alltag.
Ich könnte natürlich jetzt auch mir sagen, okay, ich merke irgendwie, ich bin gestresst, vielleicht auch, weil der Puls in die Höhe schnellt. Ich denke mal darüber nach, was jetzt gerade das Problem in meinem Leben ist, sage ich mal. Vielleicht habe ich mir zu viel Arbeit aufgebürdet, vielleicht stresst mich etwas anderes. Und so wie man in der Psychotherapie sagt, würde man dann darüber reden. Was aus Ihrer Sicht ist aber das Effektive daran, dass ich mich dann schlichtweg einfach erstmal auf meine Atmung konzentriere?
Ja, also beides ist wichtig. Natürlich ist das Gespräch auch sehr wichtig. Also erstmal herauszufinden, wo das Thema ist. Mhm. Also ich arbeite so, dass ich sowohl das Gespräch nehme erstmal, schaue, was ist da los, also worum geht's, also welche Situation ist belastend, und dann schaue ich, wie der Atem dabei geht. Also ich kann ihn gegenüber eigentlich ganz gut erfahren. Ist er schnell in der Atmung, flach? Ist er, was ist da los? Also das Atemmuster ist immer gleichzeitig dabei. Also die Kombination ist eigentlich, ich komme ja aus dem integrativen Atem. Das ist so eine umfassende therapeutische Methode, die den Atem für das Bewusstmachen von diesen Situationen und Verdrängungen und Verspannungen lebbar macht. Also ich kann es erkennen, wo ist der Zugang, und der Atem bietet mir den Zugang dazu.
Mhm. Der erste Teil von dem, was Sie gesagt haben, ist ja, sage ich mal, in der Gesellschaft auch schon sehr respektiert und angenommen worden, dass man sagt, man konzentriert sich vielleicht auf den Atem und hat so ein paar Atemübungen am Tag, die man vielleicht, wenn man merkt, der flache Atem stresst mich zu sehr, die man machen kann. Haben Sie den Eindruck, dass tatsächlich diese Fokussierung auf die ganze Atemthematik, die ja auch so ein bisschen so ein Hype ist, auch bei den Menschen angekommen ist? Oder ist das immer noch etwas, wo viele denken, wir befinden uns in der Esoterik?
Na, also ich habe natürlich jetzt nur meinen Ausblick da rein in meine Praxis. Also die Menschen, die zu mir kommen, kommen auf jeden Fall entweder mit einem Beziehungsthema oder aktuelle Situationen, also so, dass reaktiv gerade was passiert ist, ein Schreck oder ein Unfall oder eine Trauer, ein Verlust oder so etwas in der Richtung. Und das sind Menschen, die schon mit Bewusstheit kommen, um sich ihre Themen anzuschauen. Also das kann man so allgemein, also ich kann es nur aus meinem Blickwinkel jetzt sagen. Mhm. Ob das im Allgemeinen angekommen ist, kann ich gar nicht beantworten. Ich wünschte es mir, dass man mehr in dieser Richtung wirklich denkt und fühlt und auch weiß, dass es Techniken gibt, wie ich wieder wirklich zu mir kommen kann. Also ein beruhigendes, ausgleichendes Atem machen. Also da gibt es halt Methoden. Also es gibt Okay.
Haben Sie da so für den, sag ich mal, Laien, für den vielleicht die Erkenntnis, dass man auf den Atem achten sollte, auch so mal zwischendurch am Tag so eine Übung, wo man sagt, okay, die würde jetzt auch hilfreich sein, gerade wo wir alle sowieso in so einer inneren Unsicherheit leben, die so ein bisschen, wo der Boden wackeliger wird. Also gibt es da so einen Tipp, wo Sie sagen, alle 2-3 Stunden achten Sie mal darauf, wie fließt der Atem, machen Sie ein paar Atemübungen, wie könnten die aussehen?
Ja, genau, das ist es. Also es soll in den Alltag hinein. Das ist genau richtig, was Sie sagen. Also es gibt eine Methode, die heißt kohärentes Atmen. Das ist etwas, wo das im Nervensystem in Balance kommt. Und es gibt halt eine ganz bestimmte Einatem- und Ausatemtechnik, die im Balance ist. Also das geht über die Herzfrequenz. Und das bedeutet, wir kommen ja in Unruhe, wenn unser Herz nicht im Gleichklang ist. Und in dem Moment, wo man ein regelmäßiges Atmen tut und das vielleicht wirklich nur 5 oder 10 Minuten und das vielleicht mal morgens und auch zwischendurch oder am Abend, bringt uns tatsächlich wieder in diese Ruhe, weil es gleichzeitig eine Steuerung vom Gehirn und die Regelung hat in unseren Körpervorgängen. Ja? Und das autonome Nervensystem reagiert ausgleichend. Wir haben ja über den Sympathikus den Stressmotor im Körper. Und der wird dann natürlich besonders, springt der besonders an. Und dann brauchen wir den Ausgleich. Und das ist genau die Methode. Ich atme ein. Also man hat erforscht, wenn man so bis 5 zählend einatmet, dann mit 5 zählend ausatmet, dass das auf der Herzfrequenz den besten Ausgleich gibt. Weil ja Herz, Lunge unmittelbar nebeneinander funktionieren. Also das geht ja in Einklang damit. Aber auch gleichzeitig mit der Gehirnfunktion. Also auch das Gehirn beruhigt sich. Es hat ja alles Zusammenhang. Ja. Mhm. Und hier ist erforscht, dass man über dieses 5-5 wirklich das Nervensystem in Balance bringt.
Das heißt, der Atem ist eben auch, wie ich eingangs schon sagte, so wie so ein Seismograph, kann man sagen, wo man emotionale Befindlichkeiten mit ablesen kann, in der Art, wie ich atme.
Genau das, genau das. Also wenn wir was haben, wo wir tatsächlich in eine Angst reinkommen, dann wird der Atem ganz flach und schnell und unregelmäßig.
Jetzt kann
wenn ich Atem, ja, was ich gerade beschrieben habe, mache, beruhigt sich das ganze System. Ja? Wir sind bei Kummer, es kann ja auch mal dann sein, also Kummer ist ja wieder anders als Angst, ne? Da habe ich Bedenken, ne? Dann ist er so flach und sprunghaft und so ein bisschen leer. Ja? Wir können auch ungeduldig werden, weil wir sagen, wann hört das jetzt endlich auf, wann können wir wieder ganz normal hier in unseren Alltag gehen, dann ist der so ein bisschen stoßartig, unkoordiniert. Mhm. Ja? Man kann auch bei Ungeduld wütend werden. Und das ist auch dieses stoßweise Atmen. Mhm. Ja, und je nach Situation, wie es gerade ist, ich meine, das ist ja eine schwierige Situation für viele, auch wirtschaftlich, kann man natürlich auch in so eine kleine Depression kommen. Wir haben ja Glück, dass das Wetter schön ist, sonst wäre das nämlich noch viel stärker. Also die Sonne hilft uns.
Das stimmt.
Ist wirklich sehr gut.
Jetzt sagen
wir, ist ja. Und erst ins Jahr gehen und wir so ein super Wetter haben. Aber wenn ich eine leichte Depression und schon dazu neige, ich muss immer sagen, wir haben das grundsätzlich, egal was es ist, was jetzt verstärkt wird, eh in uns. Es ist nur, es kumuliert mit der Situation. Ja? Wenn ich immer schon ängstlich war, wenn ich immer schon ein bisschen hypochonder war, werde ich es jetzt umso mehr. Ja. Wenn ich immer ungeduldig war, werde ich
es verstärken.
Ne? Also es verdichtet sich praktisch. Ne? Was vorher gut war, ist auch jetzt gut.
Jetzt
und was noch nicht so gut war, ist jetzt halt nur verstärkt.
Jetzt könnten viele, die vielleicht noch nicht so wirklich einen Zugang haben zu ihrem Lebensthema, kann man sagen, sagen vielleicht manchmal, ach Mensch, jetzt habe ich mal so eine verlässliche, sowas ganz Verlässliches. Der Atem, der funktioniert einfach, ohne dass ich mir darüber jetzt noch Gedanken machen muss. Ist es dann bei einigen auch so, dass sie denken, okay, jetzt muss ich auch noch über die Atmung nachdenken, ist eigentlich so das, was so automatisch funktioniert. Könnte das nicht vielleicht auch bei vielen dann nochmal eine andere Stresssymptomatik auslösen?
Ja, das kann es gewiss. Also wenn ich schon wieder denke, ich muss was tun,
genau.
Ja, dann geht das ja nochmal dazu. Ne? Nein, also es ist einfach gut zu wissen, das geht hier um einen bewussten Atem. Das heißt, in dem Moment, wo ich weiß, ich atme ein und ich atme aus, da muss ich ja nichts anderes tun, als in Achtsamkeit im Moment zu sein, da wo ich bin. Das große Problem ist, dass Angst ja entweder ist Zukunft oder ist Vergangenheit. Dieses in dem Jetzt zu sein bedeutet, ich nehme meinen Atem ganz in Ruhe wahr. Da muss ich gar nichts zu tun. Ja, es ist halt was anderes als Luft holen.
Ja.
Wenn ich Sport mache, mache ich das prima, was auch gut, also Sauerstoffgehalt wird gut und tut dem Körper gut. Aber es ist etwas, was nicht im Bewusstsein ist. Und ich kann auch, wenn ich übertrieben dann Sport mache, in einen, man nennt das auch Eustress kommen, also in einen euphorischen Stress, der macht die andere Seite auf. Ja? Mhm. Und dann ist wieder die Balance nicht zu dieser Ruhe im Körper.
Jetzt kann
also
man,
gut, man ist wirklich unglaublich vital, wenn man im eigenen Körper ruht und den Atem ganz bewusst ein- und ausnimmt.
Ich würde ganz gerne an der Stelle jetzt so ein bisschen auf Ihre Biografie schauen, weil ich das total spannend finde. Im Moment sagt man ja so, hat dieses Thema Atmung so ein bisschen Hochkonjunktur, gilt auch so ein bisschen als Versprechen. Es gibt 1000 Atem-Apps irgendwie. Genau, es ist halt einfach so ein bisschen auch in sich jetzt mit der Atmung zu beschäftigen. Als Sie aber damit angefangen haben, das ist schon einige Jahre her, Ihre Praxis haben Sie schon, ich glaube, 25 Jahre insgesamt. Und Sie waren Ende 40, als Sie nach einer Ausbildung zu einer Industriekauffrau dann doch komplett Ihren Lebensweg gewechselt haben. Wie sind Sie zu diesem Thema der Atmung gekommen?
Ja, also das ist tatsächlich, was ich jetzt Traumaentwicklung nenne, also Entwicklungstrauma. Das kommt aus meiner Kindheit. Also ich habe in dieser Zeit, in der ich geboren wurde, mein Umfeld als sehr belastend empfunden. Also meine Mutter war sehr belastend, mein Vater war ja im Krieg. Der kam erst zurück, als ich 7 Jahre war. Und diese Überbeanspruchung, die dann in der Familie war, die hat dazu geführt, dass ich irgendwann mich fast in Erstarrung begeben habe. Also ich habe einfach nicht mehr geatmet. Also vor allen Dingen nachts. Da war ich einfach wie tot. Und das hat was zu tun damit gehabt. Also dass ich habe das natürlich erst später entdeckt. Das sind ja so Familiengeschichten, die man sich anschaut. Also ich komme aus diesem sogenannten Beschwichtigungssystem. Es wurde also nicht nach außen richtig agiert, sondern es wurde immer im Innencircle, also in einer geschlossenen Form, wurde was verarbeitet oder auch nicht. Meistens nicht verarbeitet, sondern es wurde auch gar nicht darüber geredet, welche Nöte das hatte. Und es wurde eigentlich immer so ein schönes Bild nach außen gebracht. Also die Not, dass meine Mutter ohne ihren Mann da war, also ohne meinen Vater, wurde gar nicht benannt. Wir haben dann halt 4 blättrige Kleeblätter gesammelt und vor sein Bild gesteckt. Und aber es wurde nicht thematisiert, aber es war immer sowas da. Es war für meine Mutter zu viel. Mein Bruder war kurz vor mir geboren, der konnte noch gar nicht laufen, da war ich schon da. Also eine Überlastung im Familiensystem. Und ich habe natürlich dadurch auch immer wieder ausgeglichen. Also ich habe einfach immer so dieses ganze System gehalten.
Ja. Mich würde interessieren, der Weg so dazwischen, nachdem, also es war ja auch so die Nachkriegszeit, Sie sind 41 geboren, wo man so relativ wenig ja sowieso zurückgeschaut hat und auch zum Psychologen zu gehen überhaupt noch nicht in der Form akzeptiert war, wie es das heute ist. Wie war so der Weg dazwischen, wo Sie gesagt haben, ich nehme meinen Körper vielleicht auch etwas mehr wahr, wie er so reagiert auf bestimmte Sachen. Gab es da andere Phasen der Rebellion erstmal, die dann auch andere Ziele hatten? Sie waren auch, glaube ich, politisch ganz aktiv, ne?
Ja, genau. Also ich habe ganz früh angefangen, erstmal dieses Beschwichtigungssystem, so nennt man das fachlich, erstmal zu hinterfragen, weil ich gespürt habe, ich werde da eingeengt, ich kann eigentlich meine eigene Vitalkraft, kann ich nicht richtig entwickeln, und das ist halt mein Weg gewesen, dass ich erstmal in eine Rebellion gegangen bin. Also ich habe erstmal alles hinterfragt. Ja. Und das hat dazu geführt, dass ich natürlich, das war ja diese politische Bewegung, also wo wir für Frauenpower gesorgt haben, mein Bauch gehört mir, all diese Zeiten, und auch eigentlich den Aufbruch auch gespürt habe. Und in dieser Zeit habe ich natürlich mich irgendwo informiert, was ist das jetzt? Ich wusste auch noch gar nicht, dass das mein Kindheitsentwicklungstrauma war. Das hatte ich noch gar keine Ahnung davon. Ich musste erstmal losgehen. Ja, und dann habe ich natürlich erstmal gedacht, ja, der Körper, was ist mit deinem Körper? Ja, also wenn du nicht atmest oder atmest, das spürt dich irgendwie. Da ist was, was in meinem Körper hält. Ja, und dann habe ich Bioenergetik eigentlich, habe ich damit angefangen, erstmal bei der Boysen. Und da fing ich also schon an, so zu merken, oh, da ist was, da löst sich was in mir. Dann habe ich angefangen, orientalisch zu tanzen, mich zu bewegen. Also einfach zu sagen, da ist was, was ich bewegen will. So kann man das sagen. Es war wie ein Körper, der sich wirklich frei machen will auch. Aber nicht nur der Körper, auch der Geist. Und dann bin ich halt zu der Atemgeschichte gekommen. Das war Ende der 80er schon. Da war ein Kongress. Da war, glaube ich, dann auch nochmal 91. Und dann habe ich Leute kennengelernt, die mit dem Atem arbeiteten. Und da sprang's an. Und da habe ich gedacht, ja, das ist das. Also habe ich erstmal Selbsterfahrung gemacht, weil ich sowieso das Wichtigste finde. Alle Leute sollten erstmal Selbsterfahrung machen. Also
das kann man ja jetzt so, kann man ja so für sich sagen, dass man, dass das einem gut getan hat, so eine Entwicklung, und dass man auch, wie Sie es nennen, die Muster vielleicht aus der Familie dadurch besser versteht und vielleicht mehr, sage ich mal, nach außen geht, auch mit seinen Gefühlswelten. Wieso sind Sie dann an dem Punkt geblieben zu sagen, okay, ich mache das wirklich auch zu meinem Beruf? Sie bilden ja auch Atemtrainer aus. Das heißt, dieses Thema ist ja jetzt so ein bisschen losgelöst auch von Ihrer eigenen Problematik.
Ja, es hat mich aber dahin geführt, dass ich meine eigene Problematik auflösen konnte. Und darum bin ich so überzeugt von der Atmung. Weil ich habe dadurch, dass ich meine eigenen Themen durch den Atem wirklich erfahren konnte, erstmal die Erfahrung machen, und Integration bedeutet ja Annahme. Ja, und dieses Annehmen über den Atem, weil mein Körper hat mir gezeigt, wo es sitzt, Also auch auf der Herzebene war es eng und ich hatte einfach auch so körperlich, habe ich gespürt, hat keine Raumweite in mir. Mhm. Also ich habe eigentlich über den Atem, das ist das Allerwichtigste, wir haben ja 3 Atemräume, sehr große, und wenn man diese Atemräume kennenlernt, dann weiß man auch, wo man wirklich schmal atmet, wo man nicht wirklich Kontakt mit sich ist.
Inwiefern ist es dann vielleicht, also wenn man selber die Erfahrung gemacht hat, dass einen so geholfen hat, sehen Sie das trotzdem so für sich, das Thema der Atemtherapie als Angebot, oder ich könnte mir vorstellen, die Gefahr besteht auch, dass man das eben als das Allheilmittel sieht? Von den Krankenkassen wird Atemtherapie ja auch immer noch nicht finanziert. Wie haben Sie sich so eine innere Offenheit auch bewahrt, dass man auch in die anderen Bereiche noch blickt?
Ja, also ich finde, alle Bereiche, die therapeutisch sind, haben ja ihren Platz und sind ja auch entsprechend zu würdigen. Das ist das nicht. Was ich oft vermisse, ist, dass zu wenig körperbezogene Arbeit dazu gehört. Also wenn ich, die Verhaltenstherapie hat absolut die Berechtigung, die ja dann auch wirklich lösungsorientiert, situativ reagiert, die Analyse. Aber all diese ganzen Sachen haben nicht wirklich etwas, was da, ich würde immer sagen, ergänzend müsste das sein, dass gleichzeitig auch über den Körper und die Atmung eine Verbindung hergestellt wird. Wenn ich nämlich nur kognitiv arbeite, werde ich ein Verstehen haben, aber ich werde es nicht fühlen in meinem Körper. Und darum bin ich so begeistert von der Atemarbeit.
Und es hört sich auch so an, als wenn die Atemarbeit für Sie jeden Tag noch irgendwas Neues an Begeisterung hervorruft, oder?
Ja,
man
genau
lernt so nicht aus. Gerdi Schulte, ganz herzlichen Dank für das Gespräch hier in der WDR 5 Redezeit, wo wir uns ein bisschen mehr auf die Atmung konzentriert haben und gelernt haben, wie gut es tut, wenn wir da noch mal ein bisschen genauer hinschauen, weil es vielleicht auch ein bisschen Stress löst in so einer schwierigen Zeit wie gerade in der Krise, in der wir uns befinden. Danke.
Ja, das ist empfehlenswert. Ich danke Ihnen, Frau Schöning.
WDR 5.